Also für dich, wenn du mit Angsthund zusammenlebst, ist mir ganz wichtig, dass du auch so ein bisschen guckst, wie kannst du aus diesem Gedankenkarussell rauskommen, wie kannst du Ressourcen sparen, wie kannst du Entlastung schaffen, weil das so wichtig ist, denn hey, die ganze Nummer läuft nur mit dir. Du brauchst deine Kraft und sich da auch nochmal klar zu machen, wie wichtig das ist, dass du auch auf dein Wohlbefinden achtest, dass das nicht egoistisch ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog & Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast geht es um das Zusammenleben mit Angsthund. Ich habe meine Community gefragt, was begegnen ihnen für Vorurteile? Was bringt so das Leben mit sich? Was sind die Herausforderungen? Und ich habe natürlich auch Tipps dabei. Also, ich möchte von vornherein einmal, falls du jetzt bei Zusammenleben mit Angsthund so direkt die Schublade geöffnet hast, zum typischen wahrscheinlich ein Auslandstierschutzhund. Genau davor möchte ich warnen, beziehungsweise möchte dich einmal darum bitten, genau das nicht zu tun. Denn ich kann dir sagen, es ist absolut nicht richtig. Es gibt auch vom, ich habe aber doch den Hund als Welpe von einem Züchter geholt. Ja, auch da gibt's Angsthunde. Auch bei Rassen, wo jeder sagt, ja, aber diese Rasse hat doch, also das gibt's doch nicht, wieso hat der denn Angst? Wo sofort auch unterschwellig mitgeliefert wird, na, die Person muss ja da totale Fehler gemacht haben, sonst wäre ja der Hund kein Angsthund, weil, also bei der Rasse, das gibt's ja nicht. Ja, also da bitte das auf keinen Fall machen. Das ist viel zu eindimensional und kurz gedacht, weil es eben so nicht stimmt. Egal, ob der Hund aus dem Auslandstierschutz kommt oder eben von einem Züchter als Welpe eingezogen ist oder aus dem Tierschutzverein, aus dem örtlichen Tierheim kommt. Es ist multifaktoriell, warum Hunde zu Angsthunden werden, warum sie Angsthunde sind, ja. Und da wirklich bitte einmal diese Brille bzw. das Schubladendenken wegzupacken. Ganz, ganz wichtig, um da eben auch offen zu sein und vor allem den Menschen, die mit einem Angsthund zusammenleben, nicht von vornherein dieses schlechte Gefühl mitzuliefern, hey, das ist ja dein Ding hier, ja, du hast die Fehler gemacht, weil ansonsten wäre der Hund so nicht, weil das nämlich am Ende niemandem hilft und wie gesagt, es auch nicht der Wahrheit entspricht. Es ist, ich habe gesagt, multifaktoriell sind die unterschiedlichsten Dinge, die dazu führen können. Natürlich Genetik, ja, Entwicklung, das fängt schon damit an, wo ist das Muttertier, ja, während die Welpen quasi im Mutterleib gebastelt werden. Was wirkt da auf die Mutter ein? Ist das ein Hund, der umsorgt ist? Ja, oder ist das eher ein Hund, der quasi ums Überleben kämpfen muss, wo jeder Tag mit ganz vielen Gefahren gespickt ist? Erlebnisse natürlich, ja. Aufzucht. Was hat der Hund alles erlebt? Sind da vielleicht tatsächlich auch traumatische Erlebnisse dabei? Genauso wie Krankheiten, Schmerzen, Unfall, was auch immer. Ja, also es ist multifaktoriell, was dazu führen kann, dass eben ein Hund ein Angsthund ist. Man ist ganz oft mit Vorurteilen konfrontiert und das habe ich wirklich en masse. Ich habe unfassbar viele Nachrichten. Ich kann die auch gar nicht alle lesen. So viele Nachrichten habe ich bekommen. Also auf jeden Fall schon mal vielen Dank dafür. Ich habe mich super gefreut über den Austausch. Aber im Gro war so, so oft dabei, hey, wenn du wüsstest, was ich mir tagtäglich für Vorurteile anhören muss. Und ich kann das nachempfinden. Ich habe ja selbst 14 Jahre lang, ein bisschen über 14 Jahre lang mit einem Angsthund zusammengelebt, der natürlich am Ende dann gar nicht mehr so gewirkt hat wie ein Angsthund, weil wir super viel erreicht haben. Und dennoch kenne ich all diese Vorurteile. Die Klassiker, die genannt wurden, waren, der ist total unerzogen, der zieht ja so doll an der Leine. Ja, dieses, der ist unerzogen, war sehr, sehr oft dabei. Eben auch, der kann nicht mal warten, der kann nicht liegen bleiben. Du hast doch jetzt Sitz gesagt, der macht es nicht mal. Der tanzt dir auf der Nase rum, der ist aufmüpfig, der testet dich aus. Das waren alles so Dinge, die genannt wurden. Und hier ist einfach ganz klar, da fehlt natürlich das Wissen einmal für die Körpersprache. Ja, wie sieht denn ein Hund aus, der Angst hat? Da fehlt Zum anderen aber wahrscheinlich auch so der empathische Blick, ja, der Perspektivwechsel, wo einem dann klar wird, wenn man sich unwohl fühlt in einer Situation, wenn man Angst hat, ist es natürlich ganz klar, dass man nicht Verhalten zeigen kann, was aus menschlicher Sicht gerade gefordert wird und sinnhaft ist, weil ich mache jetzt hier Sitz oder ich laufe ganz langsam an der Leine, obwohl ich gerade das starke Bedürfnis habe, hier zu flüchten, weil ich mich super unwohl fühle in der Situation. Ja, da fehlt so der Perspektivwechsel, da fehlt das Wissen über Körpersprache, wie sieht ein Angsthund aus, da fehlt eben auch grundsätzlich dieses, ein Hund ist ja kein Roboter, der ist ja nicht dazu da, damit er Signale ausführt, weil der Mensch sagt, jetzt mach das, also machst du es auch. Ja, das ist dann oft noch so dieses Althergebrachte. Das ist ja ein Hund hat halt zu parieren, der muss halt das und das machen, was der Mensch sagt. Also das sind alles so Bausteine, wo es fehlt, weshalb es dann natürlich auch schwerer ist, das zu vermitteln. Aber mir ist hier immer ganz wichtig, auch für sich und die eigenen Ressourcen, die eigene Kraft auch nochmal zu überlegen, ja, wo möchte ich da investieren, quasi meine Zeit, mein Wissen investieren und Aufklärung betreiben? Und wo ist es wichtig für mich einfach zu sagen, okay, das ist jetzt nicht meins, da ziehe ich eine Grenze, probiere das natürlich dann auch emotional entsprechend, diese Grenze einzuhalten, zu sagen, da kommt kein Verständnis. Ich habe aber auch keine Kraft und keine Nerven, da quasi einen, irgendwie einen Lehrauftrag zu befolgen und dann aber auch zu sagen, hey, bei dieser Person ist es mir aber wichtig, da möchte ich investieren. Mir wäre wichtig, dass die Person meinen Hund und unser Leben besser versteht und ja, da einfach so einen Unterschied auch zu machen. Vielleicht hilft dir das dann auch nochmal, wenn du einen Angsthund hast, mit einem zusammenlebst, Ressourcen besser verwalten zu können, weil die braucht man in dem Leben mit Angsthund. Ja, es ist sehr, sehr kräftezehrend. Da komme ich gleich noch ausführlicher auch zu. Und ja, dieses eigene Unwohlsein, was man da dann natürlich hat, was da auch nochmal gefördert wird, weil man eh immer im Kopf hat, ich will es besser machen, hey, mache ich auch ja alles gut genug? Und dann so dieses Gefühl zu haben, ich mache da was falsch und es liegt nur an mir, das führt ja genau zum Gegenteil, ja. Also da nochmal gucken, wo investiere ich Zeit, Ressourcen und wo ziehe ich eine Grenze und sehe zu, dass ich da meine Ressourcen und meine Zeit nicht vergeude und verschwende. Ja. Es ist einfach noch so dieses Althergebrachte, ja, wenn du den stärker erziehen würdest, wenn du dem klar machen würdest, das, dann hätte der das und das Verhalten nicht. Was natürlich ja einfach Quatsch ist. Ja. Man kann unwohl sein, nicht durch Härte und durch eine harte Hand und feste Erziehung wegzaubern. Ängste sind ja da, ja, und Grundemotionen, die da sind, die kann ich ja nicht wegmachen durch ein, ich mache jetzt Sitz. Das kann dann sein, dass an der Körperoberfläche ein Hund, der ordentlich pariert und auf Signale reagiert, erstmal nicht wirklich ängstlich wirkt. Ja, das heißt aber nicht, dass er nicht innerlich trotzdem Angst hat. Also da ist immer ganz wichtig, sich nochmal klar zu machen, Körperoberfläche muss nicht zwangsläufig das Innenleben widerspiegeln. Das heißt, wenn Hunde gelernt haben, ich darf meine Angst nicht so und so äußern, dann zeigen die das Unwohlsein nicht mehr und dass ich würde hier gerne abhauen aus der Situation. Sie fühlen sich aber dennoch unwohl, tatsächlich sogar nochmal verstärkter durch die fehlende Möglichkeit, handeln zu können. Ja, also dieses, ich habe keine Selbstwirksamkeit, ich habe überhaupt keine Macht über diese Situation, sich dann eben noch zusätzlich so hilflos zu fühlen, das verstärkt das Ganze noch. Also da sich wirklich auch nochmal frei von zu machen und zu sagen, hey, ich weiß es ja besser. Ja, Unwohlsein und die negativen Emotionen gehen nicht davon weg, weil man sie nicht zeigen kann. Das wissen wir ja bei Menschen sehr, sehr gut. Eigentlich mittlerweile möchte man meinen, dass das Unterdrücken von Emotionen eben nicht zack und die Emotionen sind weggezaubert macht. Ja. Was mir auch wichtig ist, wenn ich über Angsthunde spreche, auch gleichzeitig nochmal kurz über Aggression zu sprechen. Denn man spricht immer so von der A-Karte. Welche Seite der A-Karte gezeigt wird, hängt natürlich auch wieder von der Situation, vom Druck, von Lernerfahrungen und so weiter und so fort. Aber bei Angst und Aggression, die teilen sich Bahnen. Also aus Angstverhalten kann sehr, sehr zackig Aggressionsverhalten werden, weil so ein typischer Satz, ah, der hat Angst, der hat keine Aggression. das ist auch am Thema vorbei und tatsächlich auch so ein bisschen ein Auge verschließen vor dem, was da wirklich auch im Hund vor sich geht. Ja, also gerade wenn man einen Angsthund hat, ist mir immer wichtig, sich auch gleichzeitig darüber im Klaren zu sein, wenn der Hund keine Möglichkeiten mehr hat, um der weiter ansteigenden Angst oder dem weiter ansteigenden Druck auszukommen, wird da sehr zackig auch Aggressionsverhalten raus. Und je nach Lernerfahrung kann es natürlich auch so sein, dass einfach direkt ins Aggressionsverhalten umgeswitcht wird, weil es so erfolgreich ist und dementsprechend auch schnell gelernt wird. Ja. Also da auch gerade nochmal bei Angsthunden ist es extrem kontraproduktiv, mit ängstigenden Methoden zu arbeiten. Ja. Also die Angst oder das Verhalten der Angst mit ängstigenden Methoden unterdrücken zu wollen, ist super kontraproduktiv, weil das Aggressionsverhalten dadurch nochmal gefördert wird. Ein Problem, was einfach viele Menschen mit Angsthund haben, ist, dass ja ihre Anweisungen auch oft ignoriert werden, also so ihre Kompetenz quasi abgesprochen wird, weil nach dem Motto, du hast den ja nicht im Griff, dein Hund sieht man hier ja, er scheint unerzogen, der reagiert nicht aufs Wort, der spult nicht deine Signale ab. Und da dann direkt auch den Menschen so eine Art Inkompetenz mitzuliefern, das heißt, dass sowas wie, hey, der fühlt sich gerade unwohl und nein, der mag fremde Menschen nicht, mir wäre jetzt am liebsten, du ignorierst den, warte mal ab. Also genau das kenne ich tatsächlich auch noch von Timon, wenn ich dann früher gesagt habe, schau ihn jetzt mal einfach nicht an. Das ging bei ihm super schnell in dem Moment, wo er gemerkt hat, die Person kommt da nicht und will was. Ja, so dieses Druck, ich will was von dir und ich hätte jetzt gerne, dass du dich entsprechend verhältst. In dem Moment, wo er ignoriert wurde, ist da sehr, sehr schnell das Eis gebrochen bei ihm. Und wenn er dann aus freien Stücken in absoluter Selbstwirksamkeit seine Schritte nach vorne machen konnte, dann war da super schnell das Eis gebrochen und er war dann eigentlich ein totaler Kuschelhund, der auch wirklich auf den Schoß gekommen ist. Umgekehrt bei Leuten, die dieses, ja, bei mir, ja, ich kenne mich aus mit Hunden, der wird bei mir schon keine Angst haben. Und dann quasi alles gemacht hat, wo man gesagt hat, nein, mach das nicht, nein, bitte guck ihn nicht an, beug dich nicht von frontal drüber, grapsch ihn auf keinen Fall mit beiden Händen gleichzeitig an. Das waren dann Leute, wo ich wirklich sagen konnte, die waren für immer bei ihm unten durch. Ja, also selbst nach 15 Jahren, egal wann wir diese Leute getroffen haben, die waren unten durch. Da gab es einfach keine Chance, dass da wirklich noch ein positives Outcoming war. Also da ist mir wirklich wichtig, falls du gerade sagst, hey, ja, stimmt, in so einer Situation war ich auch schon, dass ich irgendwie dachte, naja, ich kenne mich mit Hunden gut aus, ich kann die Körpersprache gut lesen. Und dann eben so ein bisschen den Menschen auch die Kompetenz für ihren eigenen Hund abgesprochen hast, das ist auf mehreren Ebenen echt übergriffig. Du kannst dir immer sicher sein, dass die Person, die mit dem Hund zusammenlebt, die Körpersprache in- und auswendig kennt. Und man hat dann echt schon im Bauchgefühl an den kleinsten, feinsten Dingen, wie der Hund sich gerade fühlt, was als nächstes kommt, weil man kennt den Hund. Man weiß, wenn das, dann das, dann das. Und deshalb wartet man gar nicht erst, bis diese, ich nenne das immer so, diese Dominosteinkette in Fahrt kommt, weil ich weiß ja, wenn das da vorne ankommt, dann landen wir irgendwann da bei der Dominosteinkette. Und weil ich meinen Hund so gut kenne, möchte ich gar nicht, dass es so weit kommt. Also hier sich bitte klar zu machen, die Leute wissen das und deshalb höre ich denen auch zu und mache nicht einen auf, oh, ich weiß es aber besser. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil für den Hund eben auch ganz wichtig, immer wieder die Lernerfahrung zu haben, hey, hier vorne bei der Dominosteinkette wird es schon erkannt und ich muss gar nicht hierhin im Verhalten gehen. Ja, ist für alle Beteiligten viel, viel besser, als wenn der Hund irgendwann sagt, das hier spare ich mir, weil irgendwie ignoriert das jeder, also setze ich mal gleich da hinten an. Ja. Also bitte, wenn jemand sagt, das und das, mach nicht, mein Hund fühlt sich gerade nicht wohl, hey, kannst du kurz einen Schritt wieder zurückgehen oder ich gehe mal kurz in Abstand, weil mein Hund braucht eine Pause, vertraue diesen Menschen bitte. Ja. Also Grenzen wahren, Grenzen respektieren auf allen Seiten und Angst eben auch ernst nehmen und ja, für dich eben auch so ein bisschen Wurstigkeit erlernen, dass du wirklich dich auch traust zu sagen, doch, ich bin die Expertenperson meines Hundes. Und das heißt nicht, dass du alles weißt und allwissend bist, ja. Man darf dazu lernen und man kann durchaus sagen, hey, stimmt echt, ne, was ich vor 2 Jahren noch gemacht habe oder in der Situation gedacht habe, da bin ich jetzt auf einem besseren Stand. Ja, okay, das finde ich total in Ordnung und das ist auch wichtig, sich weiterzuentwickeln und auch immer wieder zu gucken, was kann ich noch verändern, dass man da keinen Stillstand drin hat. Aber trotzdem wirklich authentisch und auch klar zu sagen, ich weiß das besser und sich da auch nicht reinreden zu lassen, und da vielleicht für sich noch mal mehr auch eine Grenze ziehen zu können im Sinne von, du bist nicht die Person, von der ich mir Wissen aneignen möchte und deshalb lasse ich mich von dir auch nicht verunsichern. Und dann aber gezielt zu sagen, ich suche ExpertInnen, ich suche Expertenpersonen auf, wo ich sage, von dir möchte ich gerne Feedback haben. Ja, da frage ich. Und hier ist es einfach ungebetener Ratschlag und Besserwisserei, die lasse ich nicht an mich ran. Ist super schwer, das weiß ich ja. Und das hängt ja auch wieder davon ab, wie viele Ressourcen habe ich gerade. Also gerade wenn man eh schon gestresst ist und auf einem unteren Level der eigenen Ressourcen ist, ist es umso leichter für Leute, die ungefragt Ratschläge geben, dass sie einen da ins Wanken bringen. Deshalb ist es so wichtig, dass man auch immer wieder auf die eigenen Ressourcen achtet. Aber das wäre mir so wichtig, dass du ja vielleicht auch nochmal mehr Tagebuch führst, noch kleinschrittiger. Ich habe das jetzt mit dieser Dominosteinkette versucht zu verbildlichen. Achte da nochmal auf die einzelnen Schritte, wie kannst du erkennen und dann eben auch zu vertrauen, zu sagen, hey, die Dominosteinkette ist gerade schon am Laufen. Ich erkenne das. Und doch, ich bin die Expertenperson meines Hundes und deshalb kann ich gerade sagen, stopp, nee, Grenze, ich habe nicht nach Rat gefragt, ich mache das mit meinem Hund, was ich möchte und für richtig erachte, ist nicht dein Hund und ich habe nicht nach Ratschlägen gefragt. Und ja, da wirklich auch bei Verwandtschaft, da kenne ich das tatsächlich auch und das haben ja noch mehrere geschrieben, dass dann so eine Traurigkeit da auch noch begleitet werden muss nach dem Motto, ja, aber dein Hund ist blöd oder aber warum macht er jetzt nicht einfach? Da auch wieder für sich zu gucken, hey, wo sind da meine Ressourcen? Das ist eine erwachsene Person. Wenn die gerade enttäuscht ist, sollte die in ihrem Alter damit umgehen können. Das ist not my business, sondern erwachsene Personen dürfen gelernt haben, wie sie mit Enttäuschungen umgehen können. Und wenn sie das nicht gelernt haben, dann ist es trotzdem nicht mein Job und den Schuh muss ich mir nicht anziehen. Anders ist es natürlich bei Leuten, die einem wichtig sind, wo man halt sagt, ich habe Ressourcen, ich möchte die Energie investieren. Aber da immer so zu unterscheiden, wird mir das jetzt aufgedrückt oder will ich das aus freien Stücken? Ja, auch das ist eben ganz wichtig. Du siehst schon so dieses Thema, die eigenen Ressourcen auch wirklich damit haushalten, ja, weil, hey, das ist anstrengend mit einem Angsthund. Das ist mir super wichtig und das ist auch ein zentrales Thema für das Zusammenleben mit einem Angsthund. Denn, da komme ich jetzt mal direkt zu, das passt, das Leben ist einschränkend oder kann einschränkend sein, je nachdem auch wie die Wohnsituation ist, die Lebensrealität, wie viel Hilfe man hat. Kommt ja auf verschiedenste Dinge drauf an und natürlich auch, welche Ängste hat der Hund auf was bezogen und so weiter und so fort. Also man kann vielleicht nicht überall hingehen, man hat vielleicht nicht ausreichend Sozialkontakt und fühlt sich dadurch auch teilweise einsam, was natürlich auch wieder Auswirkungen auf die eigenen Ressourcen und das eigene Wohlbefinden hat. Man macht sich super viele Gedanken, man ist so vorab immer schon in so Gedankenstrudeln, wenn ich jetzt das mache oder wenn das passiert, ja, dann geht man immer schon so zig Szenarien durch, die richtige Energiefresser sind. Man überlegt zigfach, wann gehe ich, wohin Gassi, wie mache ich was und ich würde gern mal das und das. Oh Mann, da bin ich auf eine Hochzeit oder eine Party eingeladen. Wie manage ich das? Man hat schlechtes Gewissen. Also da kommt so eine richtig lange, so eine lange Leiter hinterher, wo man als außenstehende Person, die gar nicht in so einem Leben steckt, sich das vielleicht auch gar nicht so vorstellen kann. Aber alleine dieses ständige sich Gedanken machen, alles überlegen, jeden Schritt überlegen, abwägen, schlechtes Gewissen haben. Hey, das ist Ressourcenfresser noch und nöcher. Ja. Und da dann eben auch wieder gucken, kann ich vielleicht Entlastung schaffen? Ja, habe ich in meinem Bekanntenkreis jemanden, der mit Angsthund zusammenlebt? Und hey, jetzt sehe ich das erstmal anders und kann dann vielleicht auch dabei helfen, dass die Person kein schlechtes Gewissen hat. Ich kenne das zum Beispiel auch noch von früher, wenn man einen Hund hat, der erstmal nicht gut Auto fahren kann und dann immer die Freunde kommen, dann hat man ein schlechtes Gewissen. Und da vielleicht Feedback geben, hey, weißt du was, mir macht das nichts aus, ich fahre super gerne, mir ist wichtig, dass wir uns sehen. Bitte, du musst da kein schlechtes Gewissen haben. Ich weiß, du würdest gern kommen, aber es ist dir gerade nicht möglich wegen der Autofahrerei. Also ist doch gut. Ja, also da so ein bisschen gucken, wie kann ich auch das schlechte Gewissen, was so ein Energiefresser ist, vielleicht im Freundesbekanntenkreis, minimieren und da ja einfach zur Seite stehen und gucken, wie kann ich unterstützen. Und sei es erstmal nur mental, emotional da sein. Und dann natürlich auch gucken, kann ich ansonsten noch irgendwie helfen und unterstützen. Da braucht es natürlich einen Austausch, weil das extrem individuell ist. Wie gesagt, je nach Wohnsituation und Lebensrealität natürlich auch. Also für dich, wenn du mit Angsthund zusammenlebst, ist mir ganz wichtig, dass du auch so ein bisschen guckst, wie kannst du aus diesem Gedankenkarussell rauskommen, wie kannst du Ressourcen sparen, wie kannst du Entlastung schaffen, weil das so wichtig ist, denn hey, die ganze Nummer läuft nur mit dir. Du brauchst deine Kraft und sich da auch nochmal klar zu machen, wie wichtig das ist, dass du auch auf dein Wohlbefinden achtest, dass das nicht egoistisch ist. Klar, natürlich, ja, der Hund stand nicht mit gepacktem Köfferchen bei dir vor der Tür und natürlich, es ist diese Zwangs-WG, von der ich immer spreche und dennoch ist es so, so wichtig. Der Laden läuft nur, wenn du Kraft dafür hast, sich das nochmal klar zu machen. Es gibt da kein Perfekt. Ja, das kann ich dir von vornherein sagen. Da müssen wir eine Schnittmenge basteln. Wie ich immer sage, bedürfnisorientiertes Zusammenleben ist diese bestmögliche Schnittmenge. Und in der Schnittmenge musst unbedingt auch du stattfinden und eben auch deine Energiereserven, dass du auch Wohlbefinden hast, um diesen Alltag wuppen zu können. Ja. Manche Hunde können nicht alleine bleiben, manche können nicht Auto fahren, manche können nicht in die Stadt, manche können nicht einfach zu Besuch zu Freunden oder mit auf eine Feier oder so. Ja. Notfallpläne überlegen und eben auch so ein bisschen wieder an dieses Wurstigkeit, Perfektion, ja, alles, was mit Perfektion hat, weg und gucken, wie kann man da so bestmögliche Schnittmengen erschaffen, wie kann man Entlastung schaffen. Und ja, natürlich ist es vielleicht nicht so perfekt, wenn der Hund dann mal einen Tag von Bekannten, Freunden, Verwandten betreut wird und dann nur im Garten zum sich lösen rauskommt und ansonsten keine Beschäftigung hat. Aber das ist dann ein Tag, an dem du aber dann vielleicht wieder Kräfte sammeln kannst und dann ab dem nächsten Tag wieder voll für deinen Hund da sein kannst. Und ich bin da definitiv so, dass ich sage, ja, unsere Hunde sind extrem anpassungsfähig und so ein Tag, der nicht toll und perfekt läuft, ja, aber der so läuft, dass du wieder zu Kräften kommst, ich finde das wichtig. Ja, also ich finde das extrem und enorm wichtig. Und da gucken, wie kannst du Notfallpläne schmieden? Super individuell, von daher kann ich da jetzt keine fertigen Pläne rauslassen. Was für dich vielleicht auch noch wichtig ist, dass du so kleine Fortschritte im Blick behältst. Ich kenne das eben auch aus der Begleitung von so, so vielen Menschen mit Angsthunden, dass man oft in diesem ganzen Strudel und in diesem Gefühl von, boah, ich acker hier ständig gegen den Strom und das fühlt sich wirklich an, so wie gegen Windmühlen kämpfen, dass man in diesem Ganzen vergisst, auch die Erfolge zu sehen und die Fortschritte zu erkennen und sich nochmal klar zu machen, doch, das stimmt, das ist wirklich, wenn ich es jetzt mit letztem Jahr vergleiche, wow, mein Hund hat echt viel geschafft und wir gemeinsam auch im Training Fortschritte gemacht und manchmal fällt einem das schwer, aber deshalb auch nochmal wichtiger dieser Hinweis auf das Tagebuch und wenn es wirklich nur so kleine Mini-Einträge, nochmal ein Satz oder Stichpunkte am Abend sammeln ist. Es sollte wirklich in die richtige Richtung gehen. Jeder kleine Schritt ist wichtig. Einfach ja nicht den Kopf in den Sand stecken und da sich vielleicht auch mit anderen vergleichen, weil hey, das geht nicht, ja. Man muss da gucken, kann ich mir irgendwie so ein Netzwerk aus Personen schaffen, so Gleichgesinnte, die eben auch mit Angsthund zusammenleben und da dann eher merken, hey, ich bin nicht allein, bei denen läuft es genauso wie bei uns und das liegt nicht daran, dass mein Hund falsch ist oder ich alles falsch mache, ja. Und ja, einfach nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wirklich auch die kleinen Erfolge und die kleinen Schritte in die richtige Richtung wahrnehmen und sich auch nochmal klar machen, dass es so viele Bausteine auch braucht, wenn man mit Angsthund zusammenlebt. Das Training alleine wird oftmals nicht reichen. Also du solltest unbedingt Fortschritte sehen. Kleine Schritte ja, aber du solltest, wenn man so wirklich unter einem Jahr mal einen Strich zieht, unbedingt sehen, dass es vorwärts geht. Wenn du wirklich sagst, nee, das ist jetzt monatelang auf dem gleichen Stand oder vielleicht sogar total rückschrittig, dann unbedingt sich Experten, Personen an die Seite holen und da nochmal auch den Kreis weiterziehen, weil das sollte es auf keinen Fall, ja, dass das Training rückläufig ist oder monatelang auf der Stelle stehen ist. Manchmal reicht Training nicht. Es braucht dann vielleicht Medikation. Nur alleine auf Medikation ist für mich auch wieder falsche Richtung. Auch das habe ich natürlich in all den Jahren auch schon mehrfach erlebt, dass dann Leute sagen, ja, ich gebe dem jetzt mal so Tabletten, die hat er verschrieben bekommen und oh, so lange warte ich mal mit dem Training. Das reicht nicht, ja. Also wenn, dann ist das immer ein Zusammenspiel und es ist immer ein Netzwerk, also man sollte eben nicht den Moment verpassen, sich neue Impulse zu holen und zu sagen, hey, nee, da muss es doch weitergehen. Irgendwie stimmt da was nicht. Den Blick von außen sich holen und sich auch nicht einfach damit zufrieden geben. Also es muss so ein richtiges Maß haben, ne? Ein richtiges Maß an realistischem, hey, Training hat Grenzen. Ich kann mich jetzt nicht einfach mit einem Hund vergleichen, der, ich nenne die immer Sonnenpupser, dem einfach die Sonne aus dem Po strahlt, der kein Angsthund, der ist, der das genaue Gegenteil davon ist. Da ist ein Vergleich natürlich absolut fehl am Platz. Auf der anderen Seite aber auch nicht zu sagen, naja, das ist jetzt so, so ist mein Hund, da mache ich jetzt nichts weiter, weil der ist halt so, der hat nie Sozialkontakte, der trifft nie Hunde, der mag die nicht, der mag Menschen nicht, der lässt sich nie anfassen, das wird nicht besser. Ja, da das richtige Maß zu finden, also verbissen an, das muss aber noch da rumkrempeln und nicht zu erkennen, Training hat Grenzen und auf der anderen Seite ein, oh ja, das ist halt mein Hund und das bleibt jetzt so und da auf der Stelle zu treten. Na, da gucken, wie kann ich mir neue Impulse holen. Oft ist es eben so, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder es gibt ja auch so schleichende Veränderungen. Da finde ich immer so ganz klassisch, wenn Hunde am Bewegungsapparat so schleichende, schmerzhafte Prozesse haben, die kriegt man nicht unbedingt mit. Da denkt man sich dann vielleicht auch noch, naja, in dem Alter, da ist er jetzt vielleicht ruhiger, ja, der schläft mehr und dabei steckt was ganz anderes dahinter, ja. Deshalb immer wieder so die Popo-Schubser, sowohl für den Mensch wie den Hund, ja. Ich übernehme dann auch immer den Part, so den Menschen so einen kleinen Schubser zu geben und nochmal zu sagen, nee, du, ich möchte nicht, dass du das jetzt einfach hinnimmst und da auf der Stelle stehst. Man kann daran arbeiten, dass dein Hund wenigstens ein, zwei Freunde hat und nicht, der hat gar keinen Hundekontakt. Und ja, einfach Überforderung hat für mich natürlich nichts mit diesem individuellen Fordern. Und das meine ich so mit diesem leichten Popo-Schubser. Ja, Überforderung ist fehl am Platz. Das macht ja die Angst noch mal schlimmer. Aber ein, oh ja, das ist jetzt so, ist auch nicht das Richtige. Und deshalb fordern, fördern im richtigen Maß. Ja, also da nochmal auch individueller hingucken, was kann ich im Training verändern. Man sollte nicht als Ziel haben, ich habe jetzt angesprochen, andere Hunde oder Menschen, wenn da eben Angst besteht, das Ziel sollte nicht sein, ja, der nähert sich dann jedem Menschen an. Da wird auch wieder was aufgedrückt. Die Annäherung muss und sollte nicht das Ziel sein, weil die Annäherung wird sich negativ anfühlen, ja. Also da auch Trainingstechniken nochmal genauer anzugucken, guckt der jetzt dahin oder nähert der sich an, weil er gelernt hat, dann kommt von mir Markerwort Klick und Belohnung, dann fühlt er sich ja aber trotzdem nicht wohl und es fördert einen Zwiespalt. Also da wirklich auch nochmal hinzugucken, welche Trainingstechniken sind für diesen individuellen Hund in dieser Situation passend. Und ja, Popo-Schubser auf beiden Seiten, eben dann eventuell auch nochmal, ich habe jetzt vorhin gesagt, den Kreis an Expertenpersonen auch nochmal zu vergrößern. Veterinärmedizinische Hilfe, ja, das kann super entscheidend sein in manchen Fällen. Ich habe angesprochen, angstlösende Medikation, wo noch so, so viele ja stigmatisierende Gedanken auch rumschwirren, die natürlich dazu führen, dass die Leute sich dafür schämen oder dann ganz oft so diese Keule, hast wohl keinen Bock auf Training, der Hund muss doch nur erzogen werden, sich da nochmal klar zu machen, hey, was ist das für ein Quatsch? Und vor allem wird da ja gleichzeitig auch die Schlappe bei den Menschen, die angstlösende Medikation brauchen und einnehmen, mitgeliefert, weil was bedeutet das bei den Menschen? Die strengen sich nur nicht doll genug an, dass ihr Hirn einfach anders und besser funktioniert. Es gibt ja diese Stoffwechselstörungen und die gibt es eben nicht nur beim Menschen. Und ich kann mich nicht anstrengen, dass mein Gehirn da irgendwie den Stoffwechsel anders betreibt. Wenn das so ist, wie es ist, ja, dafür ist ja Medikation da, damit sie genau da unterstützen kann. Und warum sollte ich das dem Hund nicht zuteil haben lassen? Ja, warum wird da genauso mit diesen Vorurteilen, ja, der steht unter Drogen, was da alles gesagt wird. Nein, angstlösende Medikamente sind keine Drogen und dadurch ist der dann auch nicht unter Drogen, sondern der Hirnstoffwechsel läuft dann wie bei normalen anderen Menschen. Ich mag schon dieses Wort allein immer nicht, dieses normal. Wie bei anderen eben auch, ja. Da wird einfach nur zugesehen, dass da unterstützt wird. Der ist dann nicht unter Drogen gesetzt, der Hund. Natürlich können und haben Medikamente Begleiterscheinungen, haben Nebenwirkungen, völlig logisch. Aber eine stetige Angst, ein stetiges, mir fällt der Himmel auf den Kopf, mein Leben kann ich nicht in vollen Zügen leben, ich habe keine Hobbys, ich bin nicht bei mentaler Gesundheit, ey, das hat auch Nebenwirkungen. Wer das abspricht, der sieht eben wieder nur kurz gedacht eindimensional auf diese ganze Sache. Angstlösende Medikamente, ich habe dazu auch eine ganze Podcast-Folge, wo es nur um angstlösende Medikamente geht, die machen ja oftmals erst die Tür auf, damit Training überhaupt richtig stattfinden kann und führen langfristig dazu, dass nicht nur gelernt abgespeichert werden kann, sondern das Wohlbefinden so gesteigert werden kann, dass der Hund überhaupt erstmal Hobbys etablieren kann, dass er wie ein normaler Hund leben kann und sich verhalten kann und zu mentaler Gesundheit kommt und dann die Medikamente auch wahrscheinlich gar nicht mehr braucht. Da einfach nochmal auch genauer hinzugucken, finde ich so, so wichtig. Und da möchte ich auch nochmal so eine Tür öffnen, weg von diesen Gedanken, weil es ist nicht leichtfertig. Das kriege ich immer wieder gesagt. Im Humanbereich wissen wir ja mittlerweile, dass zu wenig Menschen überhaupt den Schritt wagen oder überhaupt machen können, weil es überhaupt nicht genug therapeutische Fachkräfte gibt, überhaupt nicht genug Plätze für Menschen, die eigentlich Hilfe bräuchten, ja. Menschen bekommen zu wenig Medikation. Das wird bei Hunden haargenauso sein. Ich kann nur bei mir aus meiner eigenen Praxis immer wieder sagen, die Leute schämen sich und kommen viel zu spät, wo ich immer wieder sage, hey, dein Hund hätte vor Jahren schon Medikation gebraucht. Dein Hund lebt seit Jahren mit absolut gedimmter Flamme und ist eben nicht er selbst, weil da immer wieder so diese Angst, ja, aber mit der Medikation, dann ist er doch nicht er selbst. Hey, er ist durch die Angst gerade nicht er selbst. Er hat keine Hobbys, er hat nichts, er läuft den ganzen Tag draußen rum und wartet darauf, dass der Himmel ihm auf den Kopf fällt. Er horcht die ganze Zeit, wo sind Angstauslöser, damit er sich vorbereiten kann. Er läuft die ganze Zeit in einer absoluten Anspannung umher. Er hat keine Zeit von, ach, ich lasse gerade einfach 5 gerade sein und mach hier, geh meinem Hobby nach, ohne dabei zu denken, gleich passiert wieder was Schreckliches. Das ist nicht er selbst. Und da wirklich wegzukommen von diesem stigmatisierenden, du drückst deinem Hund da einfach nur Medikamente rein, du bist wohl zu faul zum Trainieren, weil das ist ein totaler Quatsch. Ja. Natürlich soll man nicht einfach sagen, ich gebe dem jetzt Tabletten und spare mir das Training. Aber das habe ich in meiner ganzen Zeit in meiner Arbeit zweimal erlebt, dass Leute halt so dieses, naja, dann braucht man doch jetzt nicht trainieren. Das Gros ist, die Leute hätten vor Jahren schon kommen sollen und sagen sollen, ey, irgendwas stimmt da nicht, da muss es doch noch andere Wege geben. Wir trainieren jetzt schon so lang und irgendwie machen wir keine richtigen Fortschritte. Training muss hinterfragt werden, ja, sowohl auf der Seite von, wie wirst du angeleitet, wie auch, wie gebe ich das an den Hund weiter, da nochmal genauer die Lupe drauf zu setzen, aber dann auch zu sagen, hey, ich hole jetzt nochmal veterinärmedizinische Hilfe dazu. Schmerzen, ganz großer Faktor, wenn wir über Angst sprechen. Ist da wirklich klar, dass der Hund keine Schmerzen entwickelt? Vielleicht auch langsam schleichend. Und ja, ich habe vor 5 Monaten schon geguckt, heißt nicht, dass jetzt 5 Monate später da nicht doch was sein kann. Natürlich alles, was Stoffwechselerkrankung und. Da gibt es so viele Dinge, die so unterm Radar laufen können. Was ich auch ganz oft habe, sowas wie Bauchschmerzen, Sodbrennen. Also es sollte auch die Ernährung mit unter die Lupe genommen werden. Ja, einfach zu gucken und sich beraten zu lassen, wo muss man noch mal mehr gucken, dass sich doch noch mal was verändert und man eben nicht einfach auf der Stelle steht. Ich möchte euch natürlich unbedingt ermutigen, geduldig zu sein. Ja, die Hunde brauchen unbedingt die Stimme ihres Menschen, der für sie einsteht und wirklich auch noch mal klar sagt, hey, mit meinem Hund ist nichts falsch, der ist nicht falsch, sondern er ist ein Angsthund und wir arbeiten daran und wir sind immer jederzeit gewillt, dazu zu lernen und es geht voran. Und ja, eben wirklich diese Vergleiche mit anderen Hunden, mit diesen Sonnenpupsern, wie ich gesagt habe, eben nicht ziehen. Das ist unfair, auch für dich. Mir ist wichtig, dass du dir nicht den Schuh anziehst. Du machst alles falsch, ja. Training läuft falsch, du bist daran schuld. Ja, natürlich nicht auf so schnelle TikTok-Ratschläge reinfallen und das auch noch auszuprobieren an deinem Hund. Ja, der muss einfach nur lernen, dass er ja keine Entscheidungen treffen muss, was da nicht immer alles, keinerlei Selbstwirksamkeit, der wird kontrolliert. Ja, wirklich, mach gerade bei Angsthunden um solche Trainingsansätze einen Bogen, wo es darum geht, dass er eingeschränkt wird, dass er keine Entscheidungen mehr treffen soll, weil du dann der Anführer oder die Anführerin der Sache bist und deshalb hat der Hund keine Angst mehr. Das ist wirklich auch einfach so altbackener Trainingsquatsch, der einfach überhaupt nicht mit Studien unterlegt werden kann, die sinnhaft wäre. Gerade der Entzug von Selbstwirksamkeit bei Angst bewirkt das Gegenteil. Ja, gerade Angsthunde, da muss geguckt werden, dass sie Selbstwirksamkeit haben, dass sie in ihrem machbaren sich Wohlfühlbereich auch Entscheidungsfreiheiten haben. Das fördert extrem das Wohlbefinden. Ja, das ist eine ganz, ganz große Komponente, wenn es ins Training geht mit Angsthunden. Gucken wir immer all diese Sachen an. Enrichment, Selbstkompetenzen, Selbstwirksamkeitsförderung. Das sind so Sachen, auf die ich ganz, ganz arg eingehe. Ich verstehe, also ich habe riesengroßes Verständnis für Hilflosigkeit, Überforderung, wenn man mit einem Angsthund zusammenlebt. Aber ja, bei allem Verständnis, der Hund stand nicht mit gepacktem Koffer vor der Tür und dann eben aus Hilflosigkeit Trainingsansätze, die eben den Hund hemmen, wie ich es eingangs erklärt habe, der Hund dann an der Oberfläche nicht mehr Angstverhalten zeigt, heißt nicht, dass er keine Angst mehr hat, das nicht zu verwechseln, es bewirkt das Gegenteil. Ja, die Hunde werden dann anderweitig krank, weil der Stress ja nicht einfach weggeatmet wird. Es sind dann oftmals Hunde, die durch diese Stresssymptomatik Allergien entwickeln, Hauterkrankungen entwickeln. Alles, was eben auch langfristig Herz-Kreislauf-System, wenn es darum geht, chronischer Stress, kennen wir die Auswirkungen, ist beim Mensch nichts anderes, denn Stresshormone können nicht einfach weggeatmet werden. Ja, also mir ist super wichtig, dass du dir klar machst, Perfektion ist fehl am Platz im Zusammenleben mit einem Angsthund. Eine Schnittmenge finden, in der auch du stattfindest und deine Ressourcen und auch deine Energien wirklich ernst nehmen. Ja, du bist echt wichtig in diesem ganzen Ding. Ohne dich läuft es nicht, sich das auch nochmal klar zu machen. Ich habe im Training in all den Jahren auch Leute kennengelernt, die hatten wirklich richtig gehendes Burnout durch diese Begleitung und diese völlige Aufopferung, wenn man mit Angsthund zusammenlebt und da ein gesundes Maß zu finden. Finde ich ganz, ganz wichtig. Du brauchst Kraft und ja, unperfektes Management ist echt okay. Ja. Ja, die Trainingsliste auch klar haben. Wo sind Wichtigkeiten? Also was ist wirklich wichtig jetzt für euch? Es hat mich jemand ein Beispiel geschickt, das fand ich super passend, dem auch gesagt hat, hey, mein Hund hat ein Thema mit der Stubenreinheit. Und auch da habe ich einige Hunde und ihre Menschen begleitet in all den Jahren, wo die Hunde nicht mal in den Garten gehen konnten. So Panik hatten sie vor der menschlichen Welt. Und dann ist es doch völlig fehl am Platz zu sagen, hey, wir starten jetzt hier mit der Stubenreinheit, wenn der Hund nicht mal raus kann. Und dann kann das ein unperfektes, tolles Management sein, zum Beispiel den Hund an Hundewindeln zu gewöhnen oder zu sagen, hey, ich habe jetzt original hier eine Hundetoilette in der Bude stehen, damit wir so erstmal dem Hund auch quasi ein Mindestmaß an Reinlichkeit, was die Hunde durchaus haben, die finden das nicht toll, in einem Raum zu sein, den sie vollkoten. Ja, dass man da kleine Brötchen backt und unperfektes Management betreibt und eben die Trainingsliste wirklich nach Wichtigkeit sortiert und nicht ja aber Mann und ja aber normale Hunde. Auch hier sich wieder klar machen, hey, ne, der Vergleich, der hinkt, das passt da einfach nicht. Und sich auch echt auf die Schulter zu klopfen und sich selbst auch immer mal wieder zu feiern, was man da wuppt mit so einem Hund. Ja. Und ja, einfach gucken, dass man unperfekt das Management zulässt, zusieht, dass man nicht selber ins Burnout kommt, sich nicht falsch aufopfert, selber auch stattfindet und ja, auch mal Tage in Kauf nimmt, wo man sagt, hey, der hat aber jetzt mehr Stress, wenn Freunde, Bekannte, Verwandte den Hund mal einen Tag betreuen. Ja, dann hat der mal einen Tag mehr Stress. Das ist doof. Ich weiß, der stand nicht mit gepacktem Köfferchen vor deiner Tür. Aber wenn du Burnout hast und gar nicht mehr kannst, ist deinem Hund auch nicht geholfen. Ja, auch hier wieder so eine gesunde Schnittmenge suchen. Und ja, ich habe wirklich auch im Training schon Leuten gesagt, ich weiß, der hat jetzt gerade Stress, wenn du eine halbe Stunde zu deiner Mutter fährst, aber der liebt deine Mutter und der findet dann den Tag bei deiner Mutter toll und die halbe Stunde Autofahrt hin und die halbe Stunde Autofahrt zurück finde ich gut. Nimm die in Kauf, weil langfristig brauchst du die Kraft und auch mal einen hundefreien Tag für dich. Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte so für beide Seiten ein bisschen Verständnis reinbringen, dass eben gerade bei Leuten, die sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ich habe keinen Angsthund, genau das, ja, wenn man nicht in den Schuhen gelaufen ist, kann man sich das ganz oft überhaupt nicht vorstellen und deshalb eben auch keine Schubladen aufziehen bitte und keine Stempel verteilen oder Etiketten, wie man so schön sagt, zuhören, empathisch sein, wohlwollend auf solche Menschen reagieren. Und vielleicht da auch mal sagen, hey, weißt du was, klopf dir mal auf die Schulter. Ich finde das echt krass, was du da managst und wie du das wuppst mit deinem Hund. Ich könnte es nicht. Da auch mal aufrichtig sein, weil oftmals ist bei diesem Unverständnis auch ein, hey, ich würde das so nie machen. Und da fragt sich dann immer, wo ist da, ne? Also natürlich, ich finde das total okay, wenn man ganz ehrlich und offen sagt, hey, für so einen Angsthund habe ich gerade keinen Platz in meinem Leben. Bei uns ist das ja auch so. Wir haben ein Kind, wir haben die Katzen aufgepäppelt letztes Jahr. Ich habe da gerade keine Ressourcen zu sagen, ich hole mir ein total geschundenes Seelchen in mein Leben. Das kann ich gerade nicht wuppen. Und das finde ich ehrlich und wichtig für alle Beteiligten, weil das am Ende dann gut für alle Beteiligten ist. Ne? Also, ich hoffe, die Folge ja, bringt dir was und auf beiden Seiten. Vielleicht gibt es ein paar Aha-Momente, wodurch beide Seiten ein bisschen besser oder vielleicht auch durch einen anderen Blickwinkel aufeinander blicken können. Und ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, wie immer, ich freue mich über den Austausch und würde mich natürlich ganz arg über eine 5-Sterne-Rezension freuen, denn davon lebt der Podcast und so bekommt mein Team und ich eben auch Feedback dazu. Bis nächste Woche. Tschüss.